So, ich begrüße einmal alle meine Funkenflug-Zuhörer und Zuhörerinnen, denn ich freue mich auf meinen ganz besonderen Gast, auf die Christine Richter von der Frauenberatungsstelle in Nordhorn. Und warum wir heute miteinander sprechen und welche Impulse euch erwarten, das verraten wir euch im Laufe des Gesprächs. Zuerst einmal sage ich herzlich willkommen, Frau Richter. Vielen Dank, dass Sie in meinen Podcast gekommen sind.
Ja, hallo Frau List.
Frau Richter sitzt in Lingen, ich sitze ja in Nordhorn, also wir sind ganz nah beieinander. Und das Thema Frauenberatung, das hat mich schon lange interessiert. Und jetzt ist es so, dass die Frau Richter hier bei uns in Nordhorn die Frauenberatungsstelle gegründet hat, ins Leben gerufen hat. Und vielleicht mag sie gleich mal für den Einstieg so ein bisschen erzählen, wie es ihr dabei gegangen ist. Wir werden so ein bisschen mal so einen Rückblick machen, wir werden mal einen Ausblick machen, gucken, wo steht Frauenberatung. Warum brauchen wir das ganz dringend? Wie kann man vielleicht mitwirken? Was haben Unternehmen vielleicht davon, wenn sie auch die Frauenberatungsstelle unterstützen? Also es wird ganz, ganz bunt. Da werden ganz viele Fragen kommen, die auch bei mir spontan auf der Liste stehen. Aber ihr wisst ja, dass ich in meinem Funkenflug immer mit einer ganz besonderen Frage starte, um einfach den Raum mal zu öffnen. Und es geht natürlich um die alles entscheidende Frage, Frau Richter, mit wem haben Sie zuletzt und wo eine Pommes gegessen?
Also das liegt an meiner Familie. Ich habe mit meinen Enkeln Pommes gegessen. Ich habe 6 Enkel und die lieben alle Pommes. Und natürlich gibt es dann manchmal hier auch Pommes. Und dann essen wir das auch alle zusammen.
Ach, genau das verstehe ich nämlich unter Pommes essen. Pommes isst man meistens mit Freunden und Familie. Und von daher mit 6 Enkelkindern sind sie ja wirklich gesegnet. Wie schön. Und was gibt es Besseres, als mit denen eine Pommes essen? Das wünsche ich mir später auch. Ich habe 2 Jungs. Und wenn die später mal Kinder haben, wenn sie möchten, dann werde ich dann auch mit Sicherheit mit denen eine Pommes essen.
Das ist herrlich, kann ich nur sagen. Also, weil das so unkompliziert ist.
Ne? Total, oder?
Das ist ja das Essen, was alle lieben und ich finde das auch gut. Und die Enkel sind zwischen 5 und 12. Das ist schon eine interessante Gruppe.
Oh ja, und das Schöne ist, die schmeckt irgendwie allen. Die ist glutenfrei, die ist vegan, da kann man gar nichts falsch machen. Ne?
Gar nichts, genau. Kann man eigentlich nur Freude bringen.
Ja.
Oh, das ist die Pommesfrage, das ist gut.
Ja, genau. Und die Endfrage, die hat dann auch noch wieder damit zu tun. Dann schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Ja, okay.
Genau. Aber wir fangen einfach mal ganz, ganz steil an. Sie sind bei uns hier in Nordhorn die Frau, die die Frauenberatungsstelle hier in Nordhorn ins Leben gerufen hat. Und
das stimmt nicht ganz, Frau Liss.
Ja, okay.
Nein, also 1988 ist die Frauenberatung gegründet worden.
Ja.
Ich würde sagen, ich bin jetzt im 18. Jahr da.
Okay.
Das ist ungefähr zur Hälfte der Zeit seit der Begründung. Begründet hat das eigentlich eine ganz, ganz eine Frauenbewegung in Nordhorn. Das ist wirklich Basisarbeit gewesen, muss man sagen, mit Frauen, die in einem ehemaligen Friseursalon im Grunde genommen so Pionierarbeit gemacht haben. Hier können Frauen kommen, können ihre Sorgen besprechen und dann ist das so sukzessive vom Arbeitsamt finanziert worden. Die ersten, die bei uns gearbeitet haben, also bei uns ist ja auch, ich bin da ja total identifiziert. Ich kenne auch einige der Gründerinnen. Die haben im Grunde genommen erstmal so mit Arbeitsamtjobs angefangen. Das weiß ja heute gar keiner mehr, dass man irgendwie für einen Euro die Stunde oder so ABM-Maßnahmen nannte man das.
Ja.
Und dann haben die so das aufgebaut und die Förderung immer wieder beantragt. Es gab gar nicht immer Förderung, aber dann gab es Förderung, das Land Niedersachsen fördert ja Gewaltberatungsstellen. Und darunter sind wir nun eine, aber diese Förderung ist im Grunde genommen auch erst seit, ich habe das nochmal nachgeguckt, 2001 glaube ich, also 23 Jahre gibt es diese Gewaltschutzrichtlinien vom Land Niedersachsen, worunter eben auch diese Beratungsstelle dann gefallen ist. Als ich angefangen bin, da war das so, wir waren schon in anderen Räumen. Es gab dann eine Finanzierung. Es gab ein Team. Es waren aber alles Frauen, die so, ich würde mal sagen, Frauen bewegt, Latzhosen-Atmosphäre.
Ja.
An den Wänden hingen Pamphlete rauf und runter.
Okay.
Also gar nicht meine Welt, muss ich sagen. Ich komme aus den 70er Jahren, aber das war gar nicht meine Welt. Alle meine Vorstellungen von dieser Zeit waren so überholungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen. Also dann alle sind gleichberechtigt. Also was heute überhaupt gar keiner mehr versteht. Also alle, egal ob die im Vorstand waren oder da arbeiten hatten, alle basisdemokratische Rechte sozusagen. Und dementsprechend bin ich da reingeraten 2007, das ist jetzt 18 Jahre her. Ich wurde gefragt, ob ich dort auf Honorar arbeiten könnte. Ich war in einer Bildungsstätte in Norton, in einer Familienbildungsstätte. Und dann geriet ich da so in einen Personalkonflikt, muss man sagen.
Ja.
Ich bin angefangen und ich wurde da dann an dem Morgen eigentlich gar nicht begrüßt, weil keiner mit mir gerechnet hat. Aber eine Vorstandsfrau, die mich gefragt hatte und mir sozusagen gesagt hatte, da kannst du jetzt arbeiten, wir wollen dich gerne. Und die marschierte da mit mir morgens dann da rein. Und niemand von dem Team dort wusste von mir. Also ich hatte den schlechtesten Einstieg, den man sich vorstellen kann, sozusagen.
Wie? Also man hat sie einfach an die Hand genommen, dann vorgestellt und es war gar keiner vorbereitet?
Ja, die Vorstandsfrau hat mich einfach da eingeführt und hat gesagt, die arbeitet jetzt für die andere, die ist gestern gegangen und das war's dann. Und ich geriet in diesen, in ein, das war zu damaligen Zeiten, war für mich überhaupt nicht einzuschätzen, was ist das für ein Konflikt. Sowas trägt man ja auch nicht nach außen.
Ja.
Aber ganz klar war das so, ich bin 2 Monate später schon angestellt worden. Ich habe mich da so durchgekämpft, würde ich mal sagen. Ne? Dann waren 3 Beraterinnen und ich war dann eine von 3 Beraterinnen 2007. Und dann war alles basisdemokratisch, aber Unterschiede gab es doch, habe ich dann immer wieder festgestellt.
Okay.
Also diese ganze Form der basisdemokratischen Zusammenarbeit unter Frauen war unter diesem großen Tuch, kann man sagen, wir sind autonom, eine autonome Beratungsstelle. Aber das ist letztlich alles war gar nicht, in Wirklichkeit war es nicht so. Weder sind wir autonom, wenn wir vom Staat Gelder bekommen und Kriterien erfüllen müssen, noch sind wir autonom, wenn da doch Leute sind, die irgendwie ein bisschen mehr Rechte haben wie andere. So war es da nämlich.
Ja.
Und ich habe das natürlich viele Jahre gesehen. Ich habe sehr oft was gesagt. Ich bin von der Arbeit vollkommen überzeugt. Aber wirklich, die begründet habe ich, wenn ich das sagen würde, die Traumaberatung dort mit meiner Kollegin damals. Und dieses war der große Wechsel in der Arbeit. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Ich habe das eben nochmal zurückgeguckt. Das ist, wenn man das auf Englisch sagen würde, der Game Changer gewesen. Die Begründung der heutigen Arbeit, wie die Frauenberatung arbeitet. Aber damals war es so, wir hatten wirklich engagierte Frauen. Ich möchte das auch nicht irgendwie schlecht reden. Ne? Mhm. Das war so der Zeitgeist, 88, dieser Aufbruch. Und es waren viele Frauen in Norton engagiert. Das muss man einfach sagen. Wir haben auch noch zu vielen Kontakte. Man trifft sich gelegentlich mal bei Frauenveranstaltungen. Und man kann eigentlich stolz darauf sein, dass es schon so lange diese Einrichtung gibt.
Also ich muss mal überlegen, ich war, also 88 war ich 7 Jahre alt.
Ja.
Also wenn man das nochmal eben, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Und ich hätte mir, also ich muss sagen, erst heute mit meinen über 40 ist mir bewusst, was man da eigentlich für einen Raum hat, den Frauen nutzen können. Und ich hätte mir damals gewünscht, ich wusste es ja damals noch nicht, dass zum Beispiel Menschen wie meine Mutter von so einer Beratungsstelle wissen und sie nutzen. Für mich ist gerade mal so die Frage von heute, Stand heute, nochmal zu damals. Heute ist es fast selbstverständlich. Wir Frauen gehen ganz offen damit um, dass wir Probleme besprechen, dass wir uns coachen lassen, dass wir vielleicht mal Therapien machen, dass wir Gespräche machen. Das ist heute, würde ich schon sagen, recht gut, das zu sagen. Und das tut auch gut und es schafft schafft Verbindung. Das war früher ja aber überhaupt nicht so. Wie muss ich mir so, wenn Sie mich mal mitnehmen, so auf diese Reise von damals zu heute, wenn Sie sagen, der Game Changer war so 2007, so für Sie, oder 2015, wann war das?
Ja, ein bisschen später, weil ich erst unter diesen alten Bedingungen angefangen bin.
Ja, genau.
Wir haben die Arbeit inhaltlich verändert, als wir Beraterinnen diese Trauma-Ausbildung gemacht haben. Und davor, würde ich sagen, war es immer so, ja, man hilft. Das hatte so einen Anspruch auf, wir sind nur für Frauen da. Von den Männern hieß es dann immer so, meinetwegen die in der Politik waren und uns dann auch oft gefragt haben, wie arbeitet ihr? Oh, bei euch darf man ja nicht mal die Schwelle betreten, ihr seid ja nur für Frauen und ihr seid kämpferisch und ihr seid autonom. Ja. Als wenn wir man kann das gar nicht mehr fassen heute im Grunde genommen. Also dieses so, hasst ihr alle Männer so ungefähr? Und eigentlich war es immer so, dass die Frauen dahin gegangen sind, wenn sie ein Problem hatten mit Mann, mit Kindern, mit dem Leben, mit dem Beruf. Also alles, was eine Frau letztlich irgendwie Kummer bereitet, das konnte sie da so besprechen. So war das im Grunde genommen.
Aber gut,
so waren die Frauenberatungen auch alle aufgestellt, bundesweit. Und dann war die Veränderung mit, die das initiiert hat, auch, dass es wir als Gewaltschutzeinrichtung anerkannt worden sind und die Finanzierung dann darüber lief und dann letztlich mit den ersten Richtlinien von Niedersachsen, das ist ja jetzt 23 Jahre her, dann haben das Ministerium hat dann umgestellt auf, ich glaube nach 6 Jahren danach, war dann umgestellt auf fallbezogene Bezuschussung sozusagen. Die Förderung war dann abhängig davon, wie viele Fälle man bearbeitet hat und die Kriterien sind vorgegeben. Und das war wiederum eine große Veränderung, weil bei uns konnte man dann jetzt nicht unbedingt mehr kommen, weil man mit der Schwiegermama Probleme hatte, sondern es musste sich so schon irgendwie einordnen lassen. So. Und wir machen das bis heute, dass wir Statistik führen müssen und wir müssen die Fälle daraufhin, die bei uns kommen, müssen wir daraufhin beurteilen, ist es ein Gewaltfall oder nicht.
Okay, das heißt also, das Angebot Frauenberatung, richtet sich das dann wirklich nur an Frauen, die Gewalt erfahren oder wie würden Sie das sagen? Also im Prinzip muss man sagen, es muss eine Gewalt, aber psychische Gewalt gehört ja auch dazu.
Ja, die ganzen Gewaltformen gehören dazu. Und wir, also ich bin ja ein Kind der 70er Jahre, zumindest von der Prägung her. Es ist so, es gibt ja auch strukturelle Gewalt. Also das können wir ganz klar sagen. Also die meisten Frauen, die bei uns kommen, leben in Abhängigkeiten. Die arbeiten nicht voll und das können die auch gar nicht, weil die Kinderbetreuung nicht entsprechend ist. Das muss man ja einfach sagen. Das ist ja eine Illusion zu sagen, die Frauen seien gleichberechtigt. Das ist ja ein großes Thema, wenn es keine Betreuung der Kinder gibt. Deswegen sind ja die Frauen zu Hause. Und ich gehöre auch zu dieser Generation. Ich bin geschieden, Frau List. Und es ist so, dass ich nach der Scheidung, die ist schon 25 Jahre her, dass ich die Jahre danach 10 Jahre ausgesetzt wegen der Kinder. Also zu meiner Zeit konnte man nicht mal eine Teilzeitstelle annehmen. Ach, ja. Geschweige denn, dass man Elterngeld bekam oder irgendwas, musste man einfach aussteigen. Und dann nur halbtags arbeiten wegen Kinderbetreuung.
Wie haben Sie sich denn finanziert?
Also, ja.
Wie ging das denn?
Ich bin freiberuflich auch immer aktiv gewesen. Ich habe dann gemerkt, das ist auch schlecht für die Rente sozusagen.
Ja.
Also nur auf Honorarbasis arbeiten, das geht nicht. Und habe dann irgendwie angefangen, als das jüngste Kind 3 Jahre alt war, habe ich angefangen mit einer halben Stelle. Ich kann heute manchmal gar nicht mehr sagen, wie ich das alles hingekriegt habe.
Ja, das würde ich aber auch sagen, weil das ist ja ein Riesenthema gerade, dass Frauen eigentlich, die gehen einfach in Teilzeit nehmen und achten vielleicht gar nicht so drauf, sagen, okay, das zahlt sich später für deine Rente. Ja, wer zahlt denn diese Lücke? Also diese Lücke, wer füllt die? Eigentlich müsste man ja quasi mit seinem Partner abmachen und sagen, so, ich mache Teilzeit, aber du füllst bitte meine Rentenlücke. Ja, das hat mein Mann tatsächlich gemacht. Hat dann halt gesagt, okay, dann in der Zeit zahle ich hier da was ein, später für deine Rente. Also da finde ich, da haben wir uns ganz gut abgestimmt. Aber das war mir auch gar nicht so bewusst. Und für Männer ist das so ganz selbstverständlich, dass die voll weiterarbeiten.
Ja, die steigen ja auch nie wirklich ganz aus. Das gibt's ja gar nicht, ne?
Wobei der Wunsch schon größer wird. Also ich finde, es ist nicht mehr ganz so ungewöhnlich. Ich glaube, auch Männer hatten es da sehr schwer. So habe ich das wahrgenommen. Ja. Wenn sie den Wunsch geäußert hätten, vielleicht auch zu Hause zu sein für die Kinder. Weil es ist ja schon so, es verschiebt sich ja schon was.
Ja,
und das finde ich mal ganz spannend zu sehen. Es gibt ja die Frauenberatungsstellen, aber ich sehe auch, dass Männer in ihrer neuen Rolle, die sie damit haben, dass sich ja das Rollenverständnis der Frau stark ändert und wir ja wirklich auch viel für uns fordern, tun, ändern, was ja auch gut ist, aber das bedeutet ja auch, dass es da ein neues Rollenverständnis gibt. Und da sehe ich gerade so eine Zwischenzeit zwischen diesen Generationen, also dieser Generation, die meine Eltern vielleicht noch sind, wo das ganz klassisch verteilt war, ja. Papa arbeiten, Mama zu Hause, und wir sind jetzt so die nächste Generation, die das anders machen. Wie leben wir das vor? Das sorgt für Konflikte natürlich. Ich finde, das sorgt aber auch für viel Neues, also neue Modelle einfach. Und auch mit dem Blick auf Altersvorsorge, Rente, ist das auch nochmal ganz spannend. Also ich würde nochmal gerne einsteigen auf die Entwicklung der Frauenberatung, die Sie ja schon so lange jetzt mitbegleiten. Und Sie hatten gerade das Thema Traumatherapie nochmal so in den Mittelpunkt gestellt, wo Sie sagen, da hat sich was verändert. Ich finde das Thema Trauma auch sehr, sehr wichtig und total spannend, weil das ja was mit Prägung zu tun hat und sich das ganz schwer fassen lässt. Inwieweit würden Sie sagen, ist dieses Thema Trauma für Sie der Game Changer gewesen?
Also es ist ja grundsätzlich, weiß jeder, was mit dem Wort anzufangen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Aber die wenigsten wissen natürlich, was eine Traumaberatung ist oder wie, ich würde mal sagen, wie sich das wirklich in der Wirklichkeit so abbildet. Was sind die Folgen einer Traumatisierung? Und wir gehen davon aus, dass eine Gewalterfahrung grundsätzlich eine traumatische Erfahrung ist, weil sie immer auch eine gerade sexualisierte Gewalt im Grundsatz den Menschen erschüttert. Jetzt muss man dazu sagen, und das ist jetzt ein Grund, warum es Frauenberatung gibt, dass mindestens, also wir gehen eher von 90% aus, 90% der Gewaltopfer sozusagen Frauen sind. Das ist also ein spezifisches Problem von Frauen, genauso gut wie es heute, dass die Anerkennung gibt von, dass Frauen Femizide erleiden, also dass sie umkommen sozusagen. Jeden dritten Tag kommt eine Frau ums Leben. Das ist ja eigentlich eine ungeheuerliche Zahl. Und jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin umzubringen. Das sind ungeheuerliche Zahlen. Und wir sagen als stellvertretend vielleicht auch für die da nicht mehr sprechen können, man muss ja darüber sprechen dürfen, wie gefährlich ist das manchmal für Frauen? Wie gefährlich ist das Leben auch von Frauen, wenn sie damit rechnen müssen, dass sie nicht nur geschubst werden, dass sie angeschrien werden, sondern dass sie umgebracht werden? Ich habe in meiner Zeit einen Fall miterlebt, die war Klientin bei uns, die ist von der Treppe geschubst worden, ist gestorben sozusagen. Und das ist ein Fall von Femizid, sagen wir ja. Das heißt, die Frauen sterben, weil sie Frauen sind. Und das ist natürlich so die Spitze, das möchte keiner gerne wissen, Frau Liske. Also dieses Thema ist für viele ungeheuerlich. Das heißt aber schon, Sie haben ja nach dem Trauma gefragt,
ja.
Da sind die Familien sind traumatisiert, wenn man sich das überlegt, ne? Also wenn so etwas passiert. Wir gehen davon aus, dass es sexualisierte, körperliche und psychische Gewalt gibt, ganz grundsätzlich. Und die feministische Einstellung sagt, es gibt eben auch strukturelle Gewalt. Das heißt, diese Abhängigkeit über Geld, Finanzen, das ist meine Generation insbesondere. Die Neuen haben das nicht mehr so, aber es ist schon so, wir erfassen das ja statistisch, viele Frauen haben einfach gar keinen eine Verfügung über Gelder, die sie unabhängig machen könnten. Ist so. Das ist einfach so. Oder leben unter Bedingungen, wir haben ja auch mit Migrantinnen zu tun, die sind, da denken sie, das ist Mittelalter. Also das ist gar nicht mehr möglich, wo die Männer und die Familien bestimmen über die Frauen. So ist das da.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn die Frauen kommen, wann kommen die Frauen zu Ihnen? Ist dann eigentlich schon fast zu spät? Also wo kann man denn präventiv da ansetzen, um diese strukturelle Probleme zu lösen? Oder wo sehen Sie da Ihren Ansatz in der Frauenberatung, wo Sie sagen, da haben wir einen großen Hebel, da haben wir eine große Wirkung?
Also die kommen meistens, wenn es irgendwie Folgen gibt, die unübersehbar das Leben beeinträchtigen. Das ist nicht zu spät, würde ich sagen, sondern es ist dann so gravierend, dass man sich Hilfe sucht. Das ist im Übrigen ja bei vielen so, dass man erstmal losgeht, wenn es irgendwie brennt oder wenn man sagt, also das ist jetzt, da bin ich so beeinträchtigt, da brauche ich irgendwie Hilfe. Dann sagt auch oft jemand anders, du hol dir mal Hilfe, das erleben wir auch. Ganz viele Frauen werden von anderen Frauen ermutigt, ruf da doch mal an oder ich rufe für dich an. Das ist eine schon immer so, dass das richtig gut ist. Also Frauen helfen Frauen, das ist ja auch unser Verein heißt so, das ist wirklich so. Das im Alltag findet das ganz oft statt. Was ist so eine Folge? Also viele haben depressive Phasen, haben Probleme mit dem Schlafen, haben Konzentrationsprobleme, können in der Arbeit nicht mehr gut sein, haben schon Ermahnungen vielleicht bekommen, weil sie wenig konzentriert arbeiten können. Gerade in so Niedriglohn fällt das sehr schnell auf, wenn jemand am Band irgendwie nicht mehr konzentriert arbeiten kann. Da sind die Chefs ganz schnell dabei. Und dann gibt es auch, wenn es dann von da aus vielleicht eine Ermahnung gibt, tun sie was für sich, dann kommen die Frauen schon. Ne? Oder es gibt, viele Frauen haben körperliche Probleme, haben Schmerzen oder würde ich mal sagen, kommen mit anderen Menschen nicht klar, sagen, ich komme mit mir selber nicht klar, ich weiß gar nicht, was ich habe. Und dann geht es eigentlich los, dass wir in der Beratung das erstmal aufnehmen. Was ist denn überhaupt Sachlage? Was sind die körperlichen Geschichten? Und dann sagen viele, ja, wo soll ich anfangen? Dann sage ich immer, das ist ganz egal. Bei gestern können wir ruhig anfangen. Was war gestern sozusagen?
Ja.
Und dann entfaltet sich so diese ganze Dramatik oft. Und ganz oft ist es sogar so beim Erstgespräch, in den letzten 5 Minuten, obwohl wir immer sagen, wir gucken, dass wir in den letzten 10 Minuten jetzt keine neue Thematik ansprechen. Genau dann sprechen die Frauen das Thema an und sagen, da ist noch was. Da ist auch was in der Familie gewesen. Also mein Vater, mein Bruder, mein Stiefbruder, da habe ich was im Kopf und ich werde dieses Bild nicht los. Ach du je. Und dann denkt man, jetzt gerade in der allerletzten Minute,
ja,
ne, jetzt kommt erstmal noch richtig was zutage. Aber das wissen wir ja mittlerweile, dass das so sein kann. Ne?
Ja.
Und dann sage ich dann, das ist ganz wichtig, dass Sie das hier erzählen. Und dann kommt es, dann sagen die, das ist das erste Mal, dass ich das sage.
Weil die Angst hatten, weil sie sich das nicht bewusst gemacht haben, dass da was war?
Die Angst ist unglaublich groß, dafür verurteilt zu werden. Und die ersten Reaktionen sind häufig innerhalb der Familie auch, das kann ja gar nicht sein, das stimmt nicht. Du spinnst. Ja. Also die kommen mit dieser beschädigten Wahrnehmung, mit mir stimmt was nicht. Ich bin verkehrt irgendwie. Ich habe ein Bild im Kopf von meinem Vater, wie der mich befummelt. Das kann ja nicht sein, sozusagen. Dann haben sie das der Mutter gesagt, das kommt ganz oft vor, irgendwie mal gesagt, also ich weiß auch nicht. Und die Mutter, die das dann eventuell auch gesehen hat, das haben wir ganz oft auch, wenn man das so betrachtet, rückwärtig, die Frauen der übergriffigen Männer, das findet ja immer innerhalb der Familie auch statt, haben schon was gesehen, sagen aber nichts. Und wenn dann die Tochter kommt und sagt, da war was mit Papa, ich weiß nicht, könnt heulen und heulen ohne Ende, dann heulen die nämlich bei kleinen Gelegenheiten sofort los. Und dann sagen die Familienangehörigen, mein Gott, was hast du überhaupt? Ne? Immer bist du so empfindlich. Wie kannst du überhaupt so eine Unterstellung sagen? So, dann, das heißt, man wird zum Feindbild in der eigenen Familie und dann ist es sehr wichtig, dass wir in der Beratung sagen, das ist wichtig, dass sie das hier sagen, wir glauben ihnen das. Aber jetzt können wir das nicht mehr besprechen, weil wir haben nur 50 Minuten und das ist nicht gut, wenn sie jetzt rausgehen. Aber es ist wichtig, wir knüpfen daran an, wir machen beim nächsten Mal da weiter. Aber sie müssen schon wirklich auch kommen. Weil manche sagen dann, ja, das weiß ich, also ich muss dranbleiben. Wir können ja auch nur einmal im Monat einen Termin anbieten, weil wir ja keine Therapie machen, sondern das ist Traumaberatung. Und ich versichere immer allen und sage, das ist wirklich in ihrem eigenen Interesse, dass sie mindestens 3-mal dann dabei bleiben. Weil dann kann man erst überhaupt überlegen, was kann man vielleicht verändern. Weil Veränderungen, das hört sich immer so toll an, Veränderungen sind ja unglaublich langwierig.
Ja.
Deswegen gibt es ja auch Therapien, aber wir machen ja keine Therapie. Aber diese Traumaberatung, und das ist durch die Ausbildung, vor 15 Jahren ist das ja mir bewusst geworden, die Ausbildung für Traumatherapeuten und Traumaberater sind komplett erstmal gleich.
Okay.
Wir haben die gleiche Ausbildung. Diese Zertifizierung bezieht sich auch auf, das ist im Prinzip sozusagen Die ähnliche Vorgehensweise, was wir nicht machen, ist der Schritt der Konfrontation mit der Traumasituation. Das machen wir nicht. Aber ich weiß, wie das geht. Also wir haben es gelernt. Ne? Ich bin 2 Jahre in der Ausbildung gewesen. Ne? Und wenn die bei uns sind und dann sagen, da war was, dann kann ich denen versichern, wir können anfangen. Und wenn sie dann nochmal entscheiden, in eine Traumaklinik meinetwegen zu gehen, dann können sie mit dem, was sie hier gemacht haben, da weitermachen. Das ist natürlich großartig.
Sprechen Sie dann nochmal mit den Betroffenen und kriegen dann nochmal Feedback, dass Sie sehen, boah, da, also was, dass Sie sehen, was Sie da bewirkt haben?
Doch, es gibt auch Frauen, die sich nach einiger Zeit wieder melden. Oder ich führe auch manchmal Frauen zu den Opferausgleichszahlungen. Das gibt es ja auch.
Okay.
Es gibt ja ein Gesetz, dass man, wenn man eine Anerkennung hat, dass man sexualisierte Gewalt erfahren hat, kann man mit diesem Gerichtsurteil eine Zahlung bekommen. Das muss auch beantragt werden. Das ist nicht so einfach alles, ne?
Also auch von Personen, die nicht mehr leben, oder?
Ja, das ist davon nicht abhängig. Es muss ein Gerichtsurteil geben.
Okay.
Das ist mit diesem Gerichtsurteil ist es möglich. Und dann bekommt man eine Anerkennung und das ist jetzt monatliche Zahlung. Es gibt auch Abfindungen sozusagen. Das bezahlt der Staat. Das ist so.
Das sind Dinge, die weiß man gar nicht. Also für mich ist gerade so die Frage, weil ich bin ja auch von jemandem angesprochen worden, hier auf diese Frauenberatungsstelle. Ich kannte sie und aus familiären Gründen auch gut und besser vielleicht auch, als man das manchmal möchte. Das Thema Trauma ist, das berührt mich gerade sehr, weil das tatsächlich auch ein Teil in meinem Leben ist, dass man manchmal auch mit Traumata in Kontakt kommt, die nicht unmittelbar mit mir zu tun hatten, sondern mit der Generation davor.
Ja, natürlich.
Und deswegen finde ich das so spannend, das zieht sich so durch. Das zieht sich so durch und von daher, ich hatte mit einer Freundin in Hamburg, die ist auch psychologisch unterwegs und da hatten wir mal den Gedanken, dass es total gut wäre, dass eigentlich jeder Mensch, ob jetzt Mann oder Frau, sich eigentlich mal mit seinen eigenen Prägungen befasst und vielleicht auch guckt, habe ich da irgendwo ein Trauma? Manchmal auch, bevor man sich bewusst entscheidet, auch vielleicht Kinder zu bekommen, weil man das ja auch die nächste Generation so überträgt. Also manchmal wünschte ich mir, dass es normal wird, dass jeder bitte vorher einmal so eine persönliche Therapie nochmal macht und guckt, habe ich da alles, ist alles irgendwie aufgeräumt, habe ich alle Themen bearbeitet, die jetzt wichtig sind, um vorbereitet zu sein auf das Leben, was dann kommt. Von daher finde ich das Thema Trauma sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass wir da noch viel zu wenig drüber wissen, drüber sprechen, weil es nicht so sichtbar ist. Und da gehört jede Menge Mut zu, dass die Person, die diese Erfahrung gemacht hat, darüber spricht. Und ich glaube, das kommt jetzt erst. Also ich glaube, so meine Generation ist die gerade jetzt vielleicht die Sprache findet, um das auszusprechen. Aber die Generation davor, also meine Eltern und deren Eltern, die hatten irgendwie keine Worte dafür oder vielleicht auch keinen Raum.
Also es wurde ja vieles nicht mehr besprochen. Kriegserlebnisse zum Beispiel. Und das ist ja das Thema transgenerationale Übertragung von Traumata. Das ist auch für mich interessant, weil ich mich auch auf diesen Weg begeben habe. Das ist automatisch. Man muss ja als Beraterin muss man auch sich selber analysieren, sonst geht es ja gar nicht. Und ich habe auch eine Geschichte, würde ich jetzt sagen, durch Kriegsbeeinträchtigungen und es gibt ja so Art Geheimnisse in Familien, würde ich jetzt mal sagen. Die dürfen nicht besprechbar sein. Das haben die gemacht, das muss man einfach sagen, um sich zu schützen.
Ja,
das hat nichts damit zu tun, dass es so bewusst gemacht worden ist. Es gab auch diese Einstellung ja überhaupt nicht. In den 50er, 60er Jahren wollte man ja gar nichts mehr mit den ganzen Themen zu tun haben. Jetzt klingelt es auch noch bei mir.
Macht nichts.
Aber das macht ja nicht. Man muss irgendwie die andere Familie.
Ignorieren wir.
Es ist so, dass diese Themen einfach weitergehen, wenn man nicht darüber spricht. Und irgendwann bricht es immer aus. Also interessant zum Beispiel war bei meiner Mutter, irgendwann hat sie mal erzählt, dass mein Vater nachts so Probleme hatte und mit Schlafstörungen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das auch. Da war mein Vater gestorben. Und ich war total baff und habe gesagt, erzähl mal, also dadurch vielleicht, weil er nicht mehr lebte, konnte sie das sagen. Und dann stelle ich fest, da war ich ja nun auch schon so alt wie sie, ein bisschen älter sogar. Ich bin auf die 50 zugegangen. Mit 50 stelle ich fest, dass ich das Gleiche habe wie mein Vater, obwohl ich ich konnte das nie erklären, warum ich das habe. Ich bin aufgeschreckt, hatte die Vorstellung, dass ich sterbe, mhm, und war dann in so einem Zustand von totaler Aufregung, also wie eine Panikattacke.
Mhm.
Und das ist irgendwann mal innerhalb, sage ich mal, zwischen 40 und 50 entstanden, so. Und ich konnte es nicht zuordnen. Das war mein großes Problem. Und dann hat meine Mutter das erzählt. Und in der Zeit hatte ich schon mal beim BBC eine Sendung gesehen, allerdings auf Englisch. Und da gab es eine Sendung dazu, dass Leute, die, also das waren ja oft nur Männer, die im Krieg gehungert hatten, das hatte man untersucht, dass dann in der nächsten Generation Essstörungen auftreten.
Okay.
Das hatte ich da gerade gesehen. Ich habe das auch, dass ich immer mit dem Gewicht schwanke. Und dann hatte ich auf einmal diese Nachtschrecks sozusagen, wo ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Und dann bin ich im Grunde genommen darauf gestoßen, dass da was weitergegeben worden ist. Und das, glaube ich, Frau List, ist so, dass das ganz viele haben in Familien.
Ja.
Und dass es das gibt. Es gibt Geheimnisse in Familien. Es gibt Dinge, die nicht besprechbar sind. Es gibt einen ganz, ganz guten Familientherapeuten, Jesper Juhl aus Dänemark.
Ja.
Der ist leider verstorben vor ein paar Jahren.
Ja.
Der, kennen Sie den?
Ja, da habe ich auch ein paar Bücher.
Er hat immer gesagt, wenn ich in eine Familie reingehe und ich frage als erstes, was habt ihr für Probleme? Und die dann sagen, wir haben keine. Die haben welche.
Ja.
Die sagen, wir haben Probleme da und da, aber wir wissen gar nicht, wieso, weshalb, warum. Da sagt er, mit denen kann ich arbeiten. So.
Okay.
Und so ist es auch in Familien. Es gibt unglaublich viele Geheimnisse in Familien. Es gibt falsche Erinnerungen, die gelenkt worden sind. Und zum Beispiel, wenn Frauen bei uns sind und die sagen, da war was mit meinem Vater. Ich kann mir sonst dieses Bild nicht erklären, was ich jetzt im Kopf habe. Und dann sage ich, ja, was hat denn die Mutter gemacht, wenn der das gemacht hat? Und dann sagen die, das weiß ich nicht. Die Mutter war aber doch da. Ja, und die hat ja auch was gesehen, sage ich. Ja, aber das kann ja nicht. Die hat ja nie was gesagt. Ja, die hat das einfach gesehen nur. Die hat das hingenommen.
Und dann zweifelt man an seiner eigenen Wahrnehmung, ne?
Ja, und dann gibt es ganz viel, dann gibt es Tränenstürme.
Mm.
Weil das bedeutet ja, dass man nicht geschützt worden ist von den eigenen Eltern sozusagen.
Ja.
Und ich bin in Fälle involviert. Ich kann jetzt das auch nicht so sagen, sonst erkennt man ja vielleicht was, ne?
Ja.
Es geht durch alle Schichten. Das geht durch alle Schichten.
Und glaube, das
sind die nettesten oft oder bekanntesten, die man, wo man denkt, ja, also das ist ja eine super Familie.
Mm-mm.
Es geht durch wirklich alle. Durch, ob das jetzt kirchlich engagierte Leute sind, ob das Rechtsanwälte sind, ob das Leute sind, die hohe Positionen hatten, politisch engagiert, alles. Alles, alles.
Gerade vielleicht da auch besonders, weil man da noch mehr Angst hat, was zu sagen. Also ich kann mir das gut vorstellen, finde mich jetzt auch gerade in einer Zwickmühle. Aber ich glaube, was schwierig ist, wenn man noch so lebende Personen einfach hat, mit denen man das vielleicht besprechen würde, das ist ja auch so. Was kann ich jetzt sagen? Ist es meine Wahrnehmung? Mit wem bespreche ich das? Und ich stelle mir gerade vor, also diese Frauenberatung, so wie sie das ja machen und sagen, das ist ja wahrscheinlich auch immer wieder Thema und da kann man ja ganz, ganz, ganz viel rausholen. Ist so meine Frage gerade, wie platzieren Sie das? Wie sind Sie damit sichtbar mit dem Thema? Wann erreicht das die Frauen gerade? Ich meine, es könnte ja auch Männer erreichen, die sich damit auch durchaus auseinandersetzen können. Ich habe das Gefühl, dass Frauen das stärker betrifft.
Mhm.
Wo sehen Sie da Möglichkeiten oder wo merken Sie, da funktioniert das ganz gut, die Kommunikation, dass Frauen zu uns kommen und wo würden Sie sich da mehr wünschen, dass das Thema Frauenberatung nicht einfach nur ein Klischee erfüllt, sondern das Thema Frauenberatung viel tiefer in die Gesellschaft reinkommt, vielleicht auch sogar in Unternehmen, weil Sie vorhin auch mal sagten, gerade so ein Chef, wir haben ja auch hier bei uns in der Grafschaft die Strukturen noch, sind ja viele Männer in Führungspositionen, die damit vielleicht auch gar nicht umgehen können. Wäre das nicht total sinnvoll, da zu sagen, vielleicht auch Brücken zu schlagen, von Unternehmen zu Frauenberatung und zu sagen, hey, wir wollen das platzieren bei uns, dass wir, keine Ahnung, euch mit Spenden unterstützen, dass unsere Frauen, unsere Mitarbeiterinnen hier eine Anlaufstelle haben, wo sie hingehen können, weil das ist ja auch ein Thema, das bespreche ich ja nicht mit meinem Chef und das bespreche ich auch nicht mit irgendwelchen Vertrauens Personen, die da irgendwie für meine mentale Gesundheit zuständig sind, das möchte ich außen lagern. Machen Sie das schon?
Also ich habe solche Gespräche immer gesucht, gerade mit Männern, weil ich finde, Männer müssen genauso gut diese Lobbyarbeit betreiben und sagen, ich habe diesen Auftrag, ich sehe diesen Auftrag genauso gut für Frauen, die Frauen, denen Hilfsangebote zu machen.
Ja.
Und es ist nur so, es ist nicht so ganz so einfach, weil es viele, viele gibt, die sagen, stimmt das wohl, dass das so viele sind. Also wir sagen ja, 8 von 10 Frauen haben Probleme gehabt schon mal mit Übergrifflichkeiten. Das ist wahrscheinlich ziemlich sicher so. Mhm. Oder haben Mobbing-Erfahrungen in der Schule gemacht. Das wird dann auch, vielleicht in den frühen Jahren ist das ja nicht so ernst genommen worden, ne? Also dann kommen die Frauen hier hin und sind meinetwegen 35 und sagen, ja, dann da war was als Jugendliche, ne? Ich habe jetzt einen Fall, da ist was passiert durch einen Übergriff in ein Ferienlager, ne? Mhm. So, das darf aber nicht sein, weil das ist so ein netter, ne, so ein netter Lagerleiter. Und oder es gibt dann so, dann sagen die, ja, und in der Schule war das jetzt auch nicht so ganz prall, da war dann auch was. So, das wurde ja nie bearbeitet vor vielen Jahren. Jetzt gibt es Hilfsangebote. Und das bedeutet ja, dass es eine Unmenge von Frauen betrifft. Also jede dritte Frau hat zum Beispiel Erfahrung von Übergriffen. So gehen wir davon aus. Das sind, glaube ich, es gibt, habe ich gestern noch die Zahl gelesen, es gibt ja die Kriminalstatistik immer so ungefähr Ende April, dann kann man sich so ein bisschen vergewissern, wie viel sind betroffen. Also Gewalt gegen Frauen, 17.000 Fälle im Jahr in Deutschland. So,
das, okay. Die gemeldet
sind jetzt, aber, ist ja nun mal so eine Zahl, dann würde man sagen, ja, ist das viel, ist das wenig? Ich weiß nicht, ich finde jede Frau zu viel.
Ja, ne? Ja.
Und wenn man dann auch sagt, 140 Frauen sterben im Jahr so durchschnittlich, das finde ich nochmal eine krass, das kommt ja noch dazu, sozusagen. So, und dann steht das in den Zeitungen vielleicht so vermerkt als, ja, es ist ein Familiendrama passiert. Dann gucken Sie mal genau hin, dann stimmt das gar nicht. Dann hat der Mann seine Frau und die Kinder umgebracht. So, das gibt es ja es gibt eigentlich jede Woche irgendwie so eine.
Ja, leider sowas.
Ja, und so stehen wir dann in der Zeitung und dann sind die Opfer, das finde ich den wichtigsten Aspekt hier, die Opfer werden im Grunde genommen möglicherweise so kritisch angeguckt. Kann das sein, dass das wirklich so war?
Mhm.
Es gibt die erste Äußerung, die Männer immer machen bei mir, die sagen, hören Sie auch die Männer an. Nee, brauchen wir nicht, sage ich immer. Brauchen wir nicht.
Ja,
das ist nicht unser Auftrag.
Ja,
wir glauben den Frauen.
Ne? Ja.
Und das Entscheidende, Frau List, ist, dass man sagen kann, in Deutschland, so würde ich, das gibt es auch in anderen Ländern, wird der Täter erstmal so ein bisschen beschönigt. Oh, der hatte getrunken, war nicht bei Sinnen, der hat eine psychische Belastung.
Ja, das stimmt.
Der ist so enttäuscht von dem Leben der Frau oder irgendwie sowas. So. Mhm. Und die Opfer, so sagte kürzlich auch eine Kollegin, die Opfer werden immer so dargestellt, sagst du wohl die Wahrheit? Stimmt das alles, was du dir da zurechtgelegt hast? Vielleicht war das auch alles gar nicht so. Die zweifeln also an der Wahrnehmung, an den Äußerungen schon. Oder die drohen dann auch, sagst du was? Dann, das gibt es ja im sexuellen Missbrauch immer. Also sagst du was? Dann müsst ihr sterben. Das ist nichts Ungewöhnliches, so eine Ansage. Ne, und passiert was ganz Schlimmes. Und dann sprechen die 60 Jahre nicht. Das gibt es ja alles. Das wissen wir ja mittlerweile.
Wir haben hier, also ich muss echt sagen, also wenn ich diese Sendung ausstrahle, muss ich vorab schon, glaube ich, wirklich eine Triggerwarnung reingeben, weil das sind ja wirklich starke Themen, die mich auch gerade sehr, sehr berühren. Und ich erkenne auch Muster gerade so bei mir wieder, dass man wirklich so im ersten Moment immer sagt, ja, Mensch, der Mann, das war eine Trennung. Dass man wirklich so denkt. Dann hat man ja noch dieses zweite Problem, dass man oft auch irgendwie, habe ich jetzt letztens auch noch mit jemandem drüber gesprochen, dass man sagt, ja, aber da muss man ja als Mann jetzt auch immer aufpassen. Ich würde auch gar nicht mehr, zum Beispiel, wenn man mal irgendwie eine Freizeit betreut und mal irgendwo aus Versehen, wenn du mal eine falsche Tür aufmachst, erzählt jetzt letztens jemand, der wäre dann aus Versehen bei den Mädels sein, die Kabine hat es ganz schnell zugemacht und hatte dann selber auch so Angst, weil die ja auch immer sagen, na, man kann mir jetzt ja so mit einer Sache was unterstellen und dann stehst du dann da. Das sind dann so diese, auf der anderen Seite, das, was mir dann wieder
entkommt,
wo ich auch denke, so, ja, also das ist total, total, total krass. Und ich glaube auch, immer den Frauen, also den Opfern in diesem Moment. Und mich ärgert das aber selber, dass ich oft auch schon so denke manchmal, ne? Also es ist halt echt gefährlich, dass man da denkt, also man zweifelt wirklich immer, weil man immer denkt, das ist so schlimm.
Das
kann nicht sein. Und ich suche dann aber nach Gründen. Ich suche fast noch nach Entschuldigung, aber vielleicht auch aus Selbstschutz, weil ich dann immer denke, mir kann das nicht passieren, so, ne? Weil das ist ja immer so diese Gefahr, was ich immer mitkriege. Wir lesen in den Nachrichten diese Sachen. Und es gibt ja auch das, dass wir Frauen schon Ängste in uns haben. Uns ist noch gar nichts passiert, aber diese Vorstellung, dass wir durch einen Tunnel gehen oder so, ja? Da ist in uns schon etwas auf der Festplatte drauf, was wir nie erlebt haben, wo wir aber das Gefühl haben, wir haben das schon mal erlebt, weil wir es so oft gelesen haben. Ich finde, das ist auch so.
Es gibt ja auch die Gefahren, ist ja eindeutig.
Ja,
so.
Genau.
Und dann ist ja so. Man sagt ja auch zum Beispiel, dass die Frauen heute sind sehr tough. Die sagen dann, ja, wenn mich einer irgendwie sexuell übergriffig mir begegnet, dann kriegt er was zu hören. Und dann gibt es Untersuchungen, Frau List, mit auch Erprobungen sozusagen. Stimmt das? Ist das so gewesen? Und man kann sagen, keine macht das. Keine schreit, keiner sagt was. Und dann hat man untersucht, warum ist das so? Weil alle Frauen Ängste haben, was kommt schlimmer hinterher, wenn ich jetzt was tue. Das heißt, die Angst ist größer als diese kognitive Vorbereitung. Man könnte sich wehren oder man könnte was sagen und tough auftreten. Die Angst stülpt sich darüber im Grunde genommen. Und dann kommen dann Leute und sagen nachher möglicherweise, warum hast du dich nicht gewehrt? Und diese gesellschaftliche Orientierung ist eine Täterorientierung, das sage ich ganz ehrlich. Nach 18 Jahren kann ich das nicht anders sagen. Und es gibt es so, Opfer sind irgendwie schlimm dran. Und dann sagt ein Kollege kürzlich auch, und das stimmt, wer möchte schon gerne ein Opfer sein in Deutschland? Wer? Und das finde ich jetzt eine berechtigte Frage. Warum, wenn man kein, wir sind ja eine Opferberatungsstelle, wir betonen das ja auch immer wieder, dass wir Opfer beraten und dass wir keine Täter beraten sozusagen. Aber die Akzeptanz von Tätern ist viel, viel größer. Viel, viel größer.
Ich bin ja jemand, der gerne so Worte nochmal so ein bisschen fühlt. Und ich glaube, in dem Wort Opfer ist so, da schwingt dann immer mit, ich bin Opfer, ich bin schwach, ich bin, ne? Und ich glaube vielleicht,
ich habe mich nicht gewehrt.
Genau. Und ich glaube, Täter klingt stark, ja? Das ist, glaube ich, noch so ein Ungleichgewicht. Das stimmt. Wer möchte schon gerne Opfer sein? Man sagt ja auch, Kinder sagen ja auch, du Opfer.
Ja, das ist
ein Schimpfwort. Und ich glaube, da geht es darum, neue Narrative zu finden, vielleicht für dieses, ne? Also eigentlich muss man das ja umkehren und sagen, du bist ein, keine Ahnung, du bist ein Kämpfer, weil du losgehst für dich und weil du etwas tust und weil du damit ja auch anderen eine Stimme gibst. Also ich glaube, man muss das wirklich mal, dieses Wort, das würde ich gerne nochmal auf meine Agenda nehmen und gucken, kann man da andere Begriffe für finden? Oder vielleicht nicht die Geschichten anders erzählen, also stärker machen, die Opfer
also in
eine stärkere.
In der Traumaberatung ist das möglich.
Ja.
Da sagen wir zum Beispiel Überlebende von traumatischen Ereignissen, das sind ja Überlebende, kann man sagen. Das ist so eine erste und eine zweite ist Heldinnen des Alltags.
Ja.
Das sind die da sitzen in dem Beratungszentrum bei uns, die sind im Prinzip Alltagshelden, das kann man so sagen, weil die etwas meistern, was niemand so einschätzen kann. Die müssen anderen Leuten erklären, was die erlebt haben und müssen im Grunde genommen, sich selber erklären, weil das keiner tut für die. Auch Trauma, wenn die dann sagen würden, ja, warum kann ich mich nicht konzentrieren, dann sagt man vielleicht, ja, mein Gott, also das müsste man ja eigentlich können, sagen dann die gesellschaftlichen, das Umfeld. Ne? Du bist doch so und so alt, du müsstest das doch jetzt eigentlich mal langsam hinkriegen. Ja, und ich sage dann, sie haben so lange gekämpft. Kämpferin ist ja auch ein ganz guter Begriff. Sie haben so lange gekämpft, sie haben sich selber den Schutz gegeben und sie müssen jetzt noch den anderen Leuten erklären, im Prinzip, was brauche ich, damit ihr mit mir umgehen könnt. Das ist total ungewöhnlich. Dass eine Person anderen erklären muss, wie musst du mit mir umgehen. Wenn man ein Bein gebrochen hat, dann weiß jeder, ja, so geht man mit dem um oder kann sich anbieten. Aber mit einem traumatisierten Menschen ist es so nicht möglich. Da müssen die das selber übernehmen. Mhm. Und da sagen auch die Fachexperten sagen immer, letztlich sind das alles Heldinnen und Helden, die das machen. Mhm. Wenn du sexuell missbraucht worden bist als Kind und du hast nach 20 Jahren Flashbacks, das sind so Erinnerungsfetzen, die dann im Kopf sind, die gehen ja nicht weg, das ist das Problem. Ne? Dann, wenn man das erklären würde den anderen, dann habe ich ja eben gesagt, ist die normale Reaktion, das kann ja gar nicht sein. Das hast du irgendwie aus dem Film, das hast du dir ausgedacht oder und. Also das heißt, die anderen negieren das ja im Grunde genommen. Die sagen, mit dir stimmt was nicht. Du bist bekloppt oder
denn,
so.
Was raten Sie denn zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in so eine Familie reingucken und da ist die Mutter, der das widerfahren ist, was raten Sie den Kindern, wenn die das wissen? Aber man kann es irgendwie nicht ganz, man spricht es nicht wirklich an, aber es ist da. Was ist denn Ihr Rat da? Also soll man das konkret ansprechen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Was macht man da?
Also erstmal sprengt ein sexualisierter Übergriff und auch, sage ich mal, darunter fällt eigentlich ziemlich alles, bis vielleicht sogar Vergewaltigung, sprengt und macht jede Familie kaputt. Das muss man erstmal im Grundsatz feststellen. Das bedeutet, da funktionieren ganz viele Dinge überhaupt nicht in den Familien. Mhm. Und da wird dann auch schöne Dinge dargestellt, die so nicht sind. Mhm. Das heißt, ich empfehle als allererstes immer wenig Kontakt bis gar keinen Kontakt. Das ist natürlich ein ganz großes Problem im Alltag, wenn Sie sich vorstellen, das ist jetzt meinetwegen der Großvater, der mit seinen Enkeln gerne was machen möchte, der aber möglicherweise seine Tochter sexuell übergriffig behandelt hat. Und dann ist das ja ein Problem im Grunde genommen. Das ist in der nächsten Generation und das ist teilweise gar nicht lösbar. Ist so. Mhm. Also alle Fachfrauen und alle Fachmänner sagen Kontaktabbruch an der Stelle.
Zwischen Opfer und Täter. Also, ja. Ne? Und die Generation, die danach kommt, die dann davon erfährt, dass das passiert ist.
Ja, die erfahren das ja meistens nicht. Also das ist so, wenn das offen wird das wird meistens nur offen, wenn es Anzeigen gibt. Das machen ja die wenigsten. Mhm. Die gehen von einer 20-fachen höheren Zahl aus, als dass es die offiziellen 20-fach höhere Belastung gibt es. Also wenn wir eine Anzeige haben, gibt es 20 Frauen dahinter, die das nicht anzeigen. Das ist eine ganz hohe Dunkelziffer, muss man einfach sagen. Und sexualisierte Übergriffe sind von Befummelung bis hin zu Penetration. Also es ist alles vorstellbar. Mhm. Und es gibt auch Fälle, die wir auch haben. Da gibt es ganze Familien, die sich irgendwie Sekten anschließen und die auch sexualisierte Übergriffe dulden bei den Kindern dann. Das heißt, also ich habe mal mit einem Fall zu tun gehabt, das war dann hier in der Nähe auch, also eine Sekte, die eben satanische Rituale hatte und sind alle gestört. Da kann man überleben, aber ohne Störung geht es nicht.
Nee.
Das kann man aber sich
nicht vorstellen. Das sind ja richtig, richtig harte Fälle. Und wie schützen Sie sich denn selber da? Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, so, ich entscheide mich jetzt in der Frauenberatungsstelle zu arbeiten, ich habe ja dann schon irgendwie eine Ausbildung gemacht, Sie müssen mal sagen, welche Ausbildung haben Sie oder was sagen Sie, wenn jetzt jemand sagt, also nochmal ganz kurz zum Konstrukt Frauenberatung.
Ja.
Ich bin jetzt so tief in diese Fälle eingestiegen.
Ja.
Und, ich habe wirklich, also innerlich, mir dreht sich alles um, weil hören kann man das ja.
So,
ja, das glaube ich einfach. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das ansprechen. Und jetzt ist ja noch viel wichtiger, dass wir Leute finden, Menschen finden, Frauen finden, die A, einmal darüber erzählen, dass es Frauenberatung gibt. B, die aber auch bereit sind, sich zu engagieren, mitzumachen, das sichtbar zu machen. Wie finanzieren sie sich? Wer sind Ihre Mitarbeitenden? Also, dass Sie mir vielleicht noch mal was zum Konstrukt Frauenberatung in Nordhorn erzählen. Wie stehen Sie gerade da? Wie ist so, was passiert jetzt gerade so in der nächsten Zeit?
Also die Finanzierung ist, kann ich ganz kurz beschreiben. Wir bekommen vom Land Niedersachsen, wenn wir 121 Fälle im Jahr nachweisen können, also das ist die untere Grenze, 65.300 Euro. Und und vom Kreis haben wir eine Zusicherung bis 2026, dass wir 30.000 Euro bekommen. Das heißt, wir arbeiten mit auch, wir bitten ja um Spenden auch die Klientinnen, die zu uns kommen, wer was bezahlen kann oder vermitteln kann, da bitten wir drum auch, dass sie uns unterstützen. Das wird auch von uns erwartet, auch wenn wir Gruppenangebote machen. Dann gibt es vom Landkreis nochmal so ein Selbsthilfebüro, die unterstützen unsere Gruppen. Wir haben ja Gruppen für depressive Frauen, für die von Trennung und Scheidung betroffen sind und die traumatisiert sind. Und das bedeutet, so rundherum haben wir ungefähr 100.000. Also das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und davon müssen wir in diesem jeden Jahr alles bezahlen. Und wir brauchen dann, wir müssen, die Landesregierung hat bestimmt, dass man 39 Stunden in der Woche fachliche Beratung anbieten muss. Nur dann bekommen wir diese Gelder. Das bedeutet, auch der Landkreis bezahlt nur, wenn voraussichtlich, wenn das Land sagt, es ist eine Anerkennung. Also das hängt alles zusammen. So. Und wir brauchen im Prinzip 39 Wochenstunden. Wir müssen die Fachlichkeit, man muss studiert haben, man muss auf jeden Fall in Sozialpädagogikarbeit oder ein ähnliches Studium haben. Wir arbeiten nicht mit Psychologinnen, sondern mit Sozialarbeitern und Pädagoginnen, die eine Zusatzausbildung im Regelfall haben. Also das reicht aus, auch Bachelor reicht aus, würde ich sagen. Und das bedeutet, dass wir untereinander im Team auch immer Fälle besprechen. Das ist jedenfalls etwas, was sehr wichtig ist. Wir bauen aber gerade ein neues Team auf. Die müssen erstmal so in die ganze Arbeit eingeführt werden. Auch das ist ja nochmal ein Problem. Geht ein Wechsel los, weil eine Kollegin geht, hat eine halbe Stelle bei uns, das ist jetzt passiert, ist 19,5 Stunden. Auf einmal müssen die neu besetzt werden mit jemandem, die irgendwie in der Gewaltberatung sich das zutraut.
Ja, da muss man ja selber auch mental stark sein, ne? Also
ja, da finden sie nicht sofort Frauen, die das können. Und bei uns fallen ja im Prinzip Männer raus. Wir können also, das heißt, wir haben nur die Hälfte der Verfügung der Personen, die sich das zutrauen. Und ich habe jetzt aber ein Team, wir sind mit 5 Beraterinnen zusammen, und ich meine Aufgabe ist, bis Ende des Jahres dieses Team so zu stabilisieren und fachlich, sage ich mal, zusammenzubringen, dass die das dann alleine können. Ich bin ja schon seit 4 Jahren eigentlich in Rente.
Ja.
Und von daher, das ist jetzt meine Aufgabe, diese Beratungsstelle so in die Zukunft zu führen.
Dass man, das, also stelle ich mir hart vor, also das loszulassen oder das, ja, vielleicht ist man irgendwie noch irgendwie da und zu sagen, das geht jetzt in die nächste Phase über. Wie ist das? Es gibt ja, also die Frauenberatung, müssen Sie mir noch mal erklären, also Sie sind jetzt das Team, ja? Also Sie sind da die, wie nennt man das? Sind dann die Geschäftsführerinnen oder Vorstände?
Also ich bin
oder?
Im Vorstand ebenso. Ja. Ich bin, als ich in die Rente ging, bin ich in den Vorstand gegangen, und meine Idee war, dass ich im Vorstand meine Erfahrungen als Gewaltberaterin einbringe und dann wirklich auch gut das weiterführen kann.
Okay.
Und ich war kaum 10 Tage in Rente, da ist eine Mitarbeiterin gegangen,
einer
halben Stelle, und um diese 39 Stunden abzudecken, bin ich wieder zurückgekehrt.
Okay.
Und dann habe ich diese Doppelfunktion gehabt, Mitarbeiterin und Vorstandsfrau. Und das ist durchaus möglich bei uns. Das ist also kein Problem von der Satzung her. Und dabei ist es erstmal geblieben. Bin dann mal wieder ein Jahr raus, und dann ist es wieder irgendwie mit dem Weggang schwierig geworden. Und ich habe das dann eben mal abgedeckt, aber ich arbeite auch gerne, muss man sagen.
Ja.
Bin dann gerne zurückgekommen und habe dann so eine Struktur entwickelt. Ich habe die Leitung seit ungefähr 3 Jahren auch. Das heißt, ich habe da nicht eine Geschäft, also ich führe die Geschäfte, das ist so. Ich habe die Entscheidung treffen wir alle im Vorstand, wir sind zu dritt.
Ja.
Das ist die Minimalbesetzung im Vorstand. Und dann, ich führe das dann aus, und die Zeit ist Ehrenamt. Und das andere, diese Ausführung, also das ganze Besprechen und so, das ist Ehrenamt. Und diese Ausführung, das mache ich als Mitarbeiterin sozusagen, also als Leitung. Und das war schon früher so. Wir haben sowieso zu zweit gearbeitet, und alle Dinge, die geschäftsführend waren, haben wir uns aufgeteilt auf 2 Leute.
Okay.
Und jetzt ist es so, diese Basisdemokratie, das klappt einfach überhaupt nicht mehr. Das habe ich jetzt, 2 Teams sind daran gescheitert. Das ist einfach, da braucht es ganz viel Kooperationsverständnis, ganz viel Identifikation. Und daran sind auch zwei Teams gescheitert. Und dann haben wir überlegt vom Vorstand, wir lassen diese Leitung erstmal bestehen. Also wir haben nicht mehr den Anspruch, dass 9 Personen, also wir waren bisher auch 4 im Vorstand, eine ist im Moment aufgehört, so dass man dann sagen kann, 5 Leute sind im Team und es gibt ja auch noch Büroangestellte und dann sind 4 Leute im Vorstand, sind wir zwischen 8 und 9 Personen, wenn man sich da uneins ist, Frau Liss, dann kriegt man keine eine Entscheidung mehr hin. Mhm. Gar nichts. Und dann gibt es Krisen unter Frauen. Das ist auch ein bisschen typisch manchmal, dass Frauen besonders kritisch sind mit sich und mit anderen sowieso. Also ich erlebe das schon manchmal. Aber sie können auch sehr solidarisch sein. Also es gibt so beides.
Und was ist denn jetzt Ihr Ziel? Das heißt, die Leitung wird dann an jemand Neues übertragen,
ja,
jemand Neues gesucht.
Das würde ich so sagen.
Okay.
Also ich glaube schon, dass wir diese Struktur beibehalten können, weil dann kann man viel einfacher arbeiten, als wenn man immer die Meinung von 8 Leuten zu jedem einzelnen Teil, also darf hier ein Bild hängen, darf das nicht.
Ja, okay.
Ich kann nur sagen, also muss bei der Klospülung was ausgewechselt werden, nicht. Ich bin durch viele Zeiten gegangen, das war extrem anstrengend, weil da müssen nur 2 unterschiedlicher Meinung sein. Dann wird nachher gesagt, ja, aber warum hast du das so entschieden? Und das wollten wir ja sowieso nicht. Und aber 6 waren dafür. Ja, aber das geht nicht. Ich will auch gehört werden. Und sowas habe ich alles hinter mir. Nein, danke.
Das heißt aber, wir haben den Vorstand. Und der Vorstand besteht aus... wer kann in den Vorstand?
Das ist alle 2 Jahre gibt es eine Wahl. Das ist festgelegt. Unsere Satzung ist ja so alt wie unsere Einrichtung auch. Man wird gewählt von einer Mitgliederversammlung. Und wir geben... also ich bin jetzt, glaube ich, schon zweimal... Ich bin dreimal gewählt worden, genau. Ich bin schon dann 6... Nee, ich bin zweimal gewählt worden. So, ich bin 4 Jahre jetzt insgesamt...
Und wer kann sich wählen lassen?
Neu gewählt, ne?
Also wer könnte sich denn darauf bewerben, auf diesen
Also
Vorstand?
Alle, die Mitglied werden, können sich aufstellen lassen. So haben wir es ja auch immer gehandhabt. Aber man spricht das natürlich ab. Wer mag das tun, ne?
Und wie viele Mitglieder haben Sie?
Ich hoffe einfach, dass wir auch jüngere Frauen finden, die sich dafür interessieren. Möglich ist das. Ich denke, das wird... Aber viele haben dieses Problem ja auch, des Nachwuchses in eine gemeinnützigen Einrichtung. Wir sind ja gemeinnützig. Das ist ja nicht so einfach, weil man hat ja Personalverantwortung und da liegen ja dann auch 100.000 Euro. Da müssen Anträge gemacht werden. Das kommt ja alles nicht von selber.
Aber wer sind Ihre Mitglieder? Also wie kann man Mitglied werden? Oder wie war Sie gerade
einfach,
gesagt,
man kann bei uns Mitglied werden, sogar kostenfrei. Das haben wir irgendwann mal beschlossen, weil wir so viele Frauen auch haben, die manchmal sagen, wie kann ich mich revanchieren? Ich finde das so gut, wie sie arbeiten, aber ich habe das Geld nicht. Und dann haben wir das mal eingebracht vor vielen Jahren, dass wir bestimmt haben, eine Veränderung, dass man auch kostenfrei oder man kann selber wählen, wie viel gebe ich. 30 Euro
sehe ich das.
Pro Halbjahr ist eigentlich sowas, was wir empfehlen, also 60 Euro im Jahr. Und wer das kann, kann das bezahlen. Und wer nicht, muss das nicht bezahlen, das kann man selber bestimmen. Und wir haben im letzten Jahr eine Mitgliederwerbung gemacht, Mitgliederinnen muss ich dazu sagen, weil wir haben keine Männer. Da haben wir hatten 20, glaube ich, nur und waren, Sie müssen sich vorstellen, 20 für einen gemeinnützigen Verein mit diesen Aufgaben, das ist ja wenig, ne? Und jetzt haben wir über 80 Mitglieder.
80 Mitglieder?
Ja.
Und das hat dann halt praktisch über die Werbung dann nochmal...
Ja, jeder hat persönlich welche angesprochen. Das war eine ganz tolle Erfahrung, ne? Da ist auch, manche haben sich auch entschlossen dann, wenn sie bei uns waren als Klientin und haben dann gesagt, das mache ich jetzt. Mhm. Ich gebe jetzt nicht Geld, aber ich will wohl Mitglied werden und will das dann unterstützen.
Okay, das heißt, man kann dann mitgestalten auch, man ist bei diesen...
Man kann einmal im Jahr mit in die Mitgliederversammlung kommen, man kann Vorschläge machen. Das ist alles wie üblich, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und es wird bei den Mitgliederversammlungen auch über die Arbeit informiert. Wir geben auch gelegentlich so eine Art Newsletter raus, den die Mitgliederinnen bekommen.
Ah, schön.
Dass man so weiß, wer arbeitet da und was machen die. Wir haben auch Instagram und Facebook haben wir auch, hatten aber bislang keine Person, die das so bedient haben. Und jetzt haben wir eine junge Kollegin von 23, die das macht.
Okay. Toll. Ich sehe mich gerade auf der Webseite, also ich sehe halt hier unter frauenberatung-nordhorn.de Spenden. Da steht dann Frauen helfen Frauen. Und unterstützen Sie die Frauenberatung mit einer Spende. Oder werden Sie Mitglied? Und dann steht hier auch die öffentliche Förderung. Genau. Ich gucke ja dann mal drauf, nochmal aus meiner Marketingbrille und denke so, jetzt hatte ich nämlich gar nicht Mitglied werden. Jetzt hatte ich unter Spenden, hätte ich das jetzt nicht erwartet. Das heißt aber, und Sie haben ja noch Kooperation. Das heißt, Unternehmen können eben auch sagen, wir helfen mit. Ich sehe jetzt hier gerade Euregio-Klinik, Selbsthilfebüro, Polizei. Das heißt, eigentlich wäre hier noch Platz für Unternehmen aus der Region, die einfach sagen, also hier könnten noch Unternehmen, also ich habe ganz viele im Kopf, wo ich denke, Mensch, sag mal, wisst ihr das, dass ihr das machen könnt und dass ihr da gleichzeitig, also es gibt, ich bin gerade im Bereich fahrradfreundliche Arbeitgeber unterwegs, ja, dass die sich zertifizieren lassen. Also familienfreundlich und vielleicht ja auch frauenfreundlich könnte man ja einfach sagen, Mensch, das tut doch nicht weh. Also die könnten, mit was können die sich beteiligen?
Einfach, ja, die Bremse ist immer das Thema. Frauen und Gewalt, das kann ich Ihnen so schon sagen. Also was geht ist mit der Volksbank und der Sparkasse.
Ja.
Wir so Vereinbarungen, dass die etwas finanzieren für uns, unkompliziert, sage ich mal, Tätigkeitsbericht, Flyer.
Okay.
Die Volksbank insbesondere so Einrichtungen, weil wir haben das ja alles ganz modern jetzt mittlerweile. Es war früher so ein bisschen sehr, sag ich mal, alles waren alte Möbel und es sah oft nicht gut aus. Und wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben eine Kaffeemaschine, die ist von einer Bank gesponsert worden, damit jede Frau, die kommt, wenn wir sagen, die kommt meinetwegen mit einer halben Stunde mit dem Bus, dann möchten die ja vielleicht wohl auch einen Kaffee trinken und dann, da haben wir gar keine Probleme oder neue Gardinen, da war dann die Stiftung auch Volksbank da und das läuft eigentlich ganz gut und dann habe ich gesagt, ne, gucken Sie mal, so sehen unsere Gardinen aus, würden Sie das zu Hause auch gut finden oder bei sich? Im Büro. Und dann sagen wir gleich, machen wir. Da brauche ich gar nicht.
Okay, groß, ne? Direkt ansprechen hilft auf jeden Fall.
Auf jeden Fall das nur das.
Ja, direkt ansprechen. Nur. Und also ich arbeite ja immer gerne mit Zielen, smarte Ziele, die spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sind.
Ja.
Das heißt also, so ein Ziel wäre ja tatsächlich, also das schreibe ich mir jetzt noch mal ein bisschen hier mit auf die Fahne. Ich nehme das Thema auf jeden Fall mit in meine Netzwerke und finde das total toll, dass wir darüber sprechen. Weil mir das auch nicht so bewusst war, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Man weiß so, ja, da gibt's Frauenberatung, aber was eigentlich dahinter steckt, was wichtig ist, wie kann ich mich engagieren? Und dass es ja eigentlich nicht viel ist, wenn man vielleicht auch als Unternehmen sagt, wir unterstützen das mit Summe X, da gibt's ja wahrscheinlich dann auch eine Spendenquittung, was weiß ich. Aber
das, ja, natürlich, das ist alles auch, gar kein Problem.
Ich finde, das ist eigentlich dran. Ich finde, das ist dran, sich da zu engagieren und da mitzumachen und da auch Haltung zu zeigen. Also ich werde es gucken, wie ich das nochmal hier verteilen kann.
Ja.
Ja, also ich würde mir ganz dolle wünschen, dass ganz viele hier zugehört haben. Auch, also ich muss sagen, zwischendurch, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber sprechen. Also, dass man sagt, so ist es aber auch. Und wir müssen da einfach dran denken, dass es auch eine Generation gerade betrifft, die jetzt vielleicht anfängt, auch offener dafür zu werden.
Genau.
Darüber zu sprechen. Das Thema Trauma finde ich super wichtig. Ich finde es ganz toll, dass Sie jetzt so lange dabei sind. Ich hätte eigentlich noch viel mehr, aber ich gucke gerade auf die Zeit, noch viel mehr wissen wollen.
Ja, die Zeit ist irgendwie so.
Vielleicht machen wir einfach noch mal eine Fortsetzung. Ich frage mal in meiner Community, was noch so Fragen sind.
Ja. Yeah.
Mir wäre eben das Anliegen, ich hatte gerade noch eine Sache im Kopf, jetzt ist es mir natürlich weggeflogen, weil ich wieder geredet und gedacht gleichzeitig, ne? Also das kann man immer. Ich weiß noch eine Sache, die möchte ich noch meinen Zuhörern mit auf den Weg geben. Die hat mir so gut gefallen, als wir das erste Mal telefoniert haben. Das hätten wir schon aufnehmen müssen, da hat man schon so viele tolle Sachen. Mhm. Und zwar ist es ja immer dieses Thema, ich kann so schlecht Nein sagen.
Mhm.
Und seitdem Sie mir eine andere Antwort gegeben haben, habe ich das, glaube ich, schon ganz oft in meinem Umfeld probiert. Was haben Sie nämlich dann gesagt, wie Sie dann den Frauen da begegnen? Das finde ich ganz toll.
Was? Ich erinnere das jetzt nicht mehr so. Was haben Sie
dann gesagt? Soll ich das denn sagen? Sie haben dann gesagt, ich drehe das um und sage, aha, Sie können also gut Ja sagen.
Ja.
Und das fand ich richtig gut. Das ist nämlich auch Sprache, Kommunikation, Worte wirken. Was macht das mit mir? Das finde ich nochmal ganz schön, diesen Impuls werde ich vielleicht auch in meinen nächsten Newsletter nochmal aufnehmen. Das ist eben.
Und ich kann Ihnen auch sagen, ich bin ja auch sehr auf Wörter fixiert.
Ja.
Wenn ich Frauen sage, die sagen, oh, was habe ich alles schlecht gemacht, dann ich bin so schwach, dann sage ich, so, und jetzt sitzen Sie hier Und sie bringen alles vor und sie haben das geschafft, hier zu sein. Und ich würde mal sagen, sie sind eine Heldin eher. Dann sitzen die ganz anders da.
Ja, ne? Haltung, ne? Rückgrat.
Ja, und sie haben alles geschafft und mit den Problemen, die andere über sie, die übertragen haben, haben sie eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Sozusagen. Ich benutze das Wort Opfer überhaupt nicht da.
Ja.
Sie sind im Grunde genommen beteiligt und sie haben so viel gelernt und sie müssen sich durchsetzen und sie müssen kämpfen für ihre Anerkennung. Haben andere alles nicht gelernt, sozusagen. Das kann ich ja auch wieder anwenden.
Ja.
Das ist ja auch so. Und deswegen gehen die Frauen bei uns ja raus. Dieses Wort Therapie benutzen wir ja gar nicht. Also wenn die Frauen dann das sagen, das schreckt ja auch oft ab. Sondern das ist so jetzt Lebenshilfe. Wir beraten das, wir machen das gemeinsam, sie bestimmen. Das sind immer die Dinge, die wir am Anfang auch sagen, wenn sie etwas nicht besprechen wollen. Ne? Sie sind hier die Bestimmerin. Und dann sind die in einer völlig anderen Rolle.
Ja,
ich bestimme, sagt, ich das bestimme. Hier.
Ja.
Und ich kann sagen, so, und es hängt von mir ab, wenn ich komme, dann kann ich was erreichen. Ich sage denen auch, wir können was erreichen mit diesen Methoden. Ich kann ihnen die vorstellen. Ich mache alles transparent. Sie können was erreichen. Und sie können alles anwenden. Sie müssen nicht mal ein Buch lesen dafür. Sie müssen nicht mal ein Skript haben, sondern das sind alles Methoden, die im Alltag total funktionieren. Und das ist Traumaberatung. Und deswegen habe ich ja gesagt, es ist ein Gamechanger gewesen.
Voll.
Ja? Und das weiß natürlich keiner. Vor 15 Jahren war das sogar im Grunde genommen alles neu. Und heute ist es immer noch neu. Aber wer es weiß, ist zum Beispiel die ganze psychiatrische Ärzte, die wissen das alle in Nordhorn auch, dass wir so arbeiten. Und die schätzen das sehr. Wir kriegen jetzt ganz viele Empfehlungen.
Toll.
Dass die Ärzte uns dann, also die Psychiater, dann weitervermitteln und sagen, gehen Sie da mal hin. Das ist doch gut.
Toll, ja? Das ist super.
Ja.
Und das wird mir eigentlich.
Therapie braucht man gar nicht immer, sage ich. Das ist so, Therapie ist so, wann kriegt man einen Termin für eine Therapie? Da muss man dann 3-4 Jahr warten. Und bei uns kann man nach einem Monat kommen und vielleicht mit 3 bis 5 schon mal einen Schritt weiterkommen.
Ja,
das ist doch großartig. Und da kann man auch Firmen sagen, hallo, vielleicht könnt ihr dann besser arbeiten mit den Frauen wieder, weil die diese Belastung losgeworden sind.
Ja.
Das ist doch großartig im Grunde genommen.
Also aber ich muss sagen, dass das ist das Wichtigste und das ist auch meine wichtigste Erkenntnis, losgehen. Losgehen und das ist ein Schritt, Verantwortung für sich zu übernehmen. Das Leben, also jeder hat nur dieses eine Leben und die eigene Verantwortung dafür zu übernehmen und einen Schritt zu tun. Und jeder Schritt ist ja ein Schritt auf sich zu, mal wieder in Kontakt mit sich zu kommen. Deswegen finde ich das auch so wichtig, wenn Frauen darüber erzählen, dass sie das gemacht haben. Ich weiß, dass es auch noch ein Buch gibt, was sie, glaube ich, auch veröffentlicht haben, wo, glaube ich, 20 Geschichten, glaube ich, auch von Frauen sind. Das wollte ich nochmal fragen, ob es das noch gibt.
Gibt es ja, es gibt noch? Es noch bei uns, ja.
Okay, da würde ich nochmal gerne drüber sprechen wollen, ob ich da eins irgendwie erwerben kann und das irgendwie
zum Buch stellen kann. Ja, Sie können es gerne haben.
Das finde ich wichtig. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Obwohl ich noch ganz viele Fragen hätte.
Ja.
Aber ich hoffe, dass einfach ganz viele diese Folge hören und sagen, Eva, lass nochmal mit der Frau Richter sprechen, ich hätte auch noch was. Wenn Sie jetzt die Chance hätten, dürften sich aussuchen, irgendeine Person, mit welcher Person würden Sie gerne mal eine Pommes essen gehen?
Ach so,
jetzt haben wir. Lebend oder schon gestorben, aber wenn Sie den Wunsch frei hätten, mit wem würden Sie das machen?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich würde eine politische Person wählen, die viel Einfluss hätte. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, vielleicht der neue Ministerpräsident von Niedersachsen.
Okay.
Weil ich möchte den gerne gewinnen für diese Thematik.
Okay.
Das ist ja bei uns, da hat ja gerade ein Wechsel stattgefunden.
Ja.
Weil wir sind abhängig von Niedersachsen. Ne? Wir sind ja keine Einrichtung, wo wir sagen, auch auf Bundesebene, da kann die Ministerin noch so viel Tolles empfehlen. Finanziell sind wir abhängig von Niedersachsen. Ne?
Wer ist jetzt da? Ist das nicht mehr der Stefan?
Da treffen Sie mich jetzt gerade.
Ja, ich gucke mal ganz
letzte
kurz.
Letzte Woche hier, das Amt übernommen.
Also, ja, ich bin heute auch schon gefragt, weil wer ist denn so neuer Verkehrsminister? Habe ich gesagt, Olaf Lies? Ist das jetzt Olaf Lies? Ja, genau.
Und den würde ich gerne mal, mit dem würde ich gerne Pommes essen.
Gut, also vielleicht hört er das oder über irgendwelche Umwege haben wir die Gelegenheit, dass Sie Olaf Lies sprechen und vielleicht eine Pommes mit dem Essen. Wer weiß, wenn das so ist, dann hoffe ich, denken Sie an mich. Dann hätte ich gerne ein Foto, wie Sie da mit dem Herrn Lies eine Pommes essen. Und dann hoffe ich, dass er sich Zeit nimmt. Vielleicht klappt es. Mal gucken. Ich bin
das
auf jeden
wäre
Fall,
wirklich, das wäre super.
Das wäre super, oder? Mal gucken.
Es ist schon so manches mit einer Klappe ein Mann, den man vielleicht als Lobbyist gewinnen kann.
Ja.
Und eben einer, der ganz viel Einfluss hat. Ist ja,
ja
so.
Super Kombi. Das also ich unterstütze Sie da.
Kombi.
Ich werde das so pushen, dass der Olaf liest.
Ja.
Da haben wir auch gleich den Wortwitz noch drin. Also vielen, vielen Dank.
Ja, Frau Liss, ich bedanke mich auch.
Ich danke allen, die jetzt zugehört haben und die das Thema bitte, bitte einfach verteilen, mitmachen. Man kann kostenlos Mitglied werden, man kann Mitglied werden mit 60 Euro im Jahr und eine ganz tolle Sache entscheiden und sich vielleicht auch selber zur Wahl stellen für den Vorstand. Auf jeden Fall werde ich das weiter beobachten, was sich da bei euch Ihnen tut und sage ganz herzlichen Dank für die Zeit jetzt, für die tiefen Einblicke, für die Geschichten und fürs Finger in die Wunde legen und sichtbar machen. Und wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie Sie das alles ausgehalten haben. Das machen wir vielleicht in einem nächsten Termin. Da würde ich
wir können das ja nochmal fortsetzen, weil da kann man ja was von lernen.
Genau.
Das ist ja im Übrigen auch etwas, was ich gut finde, immer wieder. Ich kann ja auch was lernen, sozusagen durch solche Gespräche, wie man etwas erklären kann, was vielleicht nicht alle kennen.
So. Ja.
Das ist ja auch etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, ne? Dass wir das sagen und so diese ganz persönlichen Sachen, wie ich das dann mache, das ist eigentlich zweitrangig. Ich würde mal sagen, ich würde es nie machen, wenn ich es nicht könnte. Ich bin belastbar. Und aber im Grunde genommen ist es mein Engagement für Frauen. So kann man es wohl sagen.
Ja, das steckt auch tief in mir drin. Da wünsche ich mir auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen, supporten und einfach füreinander da sind und uns gegenseitig helfen und voneinander lernen. Ich glaube, das ist auch
Habe ich mir so auch nochmal notiert. Lernen ist für mich etwas, was wir praktizieren ja in diese Traumaberatung, funktioniert nur mit Lernen. Und das ist genau mein großes Thema immer gewesen. Immer.
Ja.
Also lernen bis zum Lebensende, lernen jeden Tag im Grunde genommen. Es gibt sogar eine Frau hier, ich glaube, Frau Birkenbiel hat das gesagt.
Ja, Vera F. Birkenbiel, die ist toll.
Ja, die finde ich ja ganz toll.
Ja, leider auch nicht mehr. Ja.
Die sagt, jeden Tag was aufschreiben, was du heute gelernt hast. Und wenn dann steht, dann musst du überlegen, was kann ich denn heute noch bis des Tages gelernt haben? Dann kann ich mir irgendwas vornehmen und das finde ich toll.
Ja, die ist toll. Ich frage meine Kinder immer, wenn die nach Hause kommen, sage ich, ich möchte, dass ihr mir immer was sagt, was ihr heute Morgen noch nicht wusstet, was ihr jetzt wisst. Und was, dann sind die immer ganz, oh Mama, ich habe eine ganz neue Sache. Dann haben die auch gut aufgepasst.
Ja, das kann man schon bei den Kindern anfangen, finde ich. Und dieses Dranbleiben, ne? Dieses, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo muss ich was werden? Und ich habe gestern nur, sonst verheddern wir uns wieder, einer Frau.
Ja, genau, wir sind schon wieder im neuen Thema.
Ja, was, wozu leben Sie? Ne? Und da habe ich gesagt, so eine Aufgabe muss ich mitnehmen. Das ist ja so eine schwierige Frage, ja, aber wichtig, habe ich dann gesagt.
Ja. Ja.
Und dann sagte sie beim nächsten Mal, ne, ich habe eigentlich das und das gefunden, aber ich glaube, ich muss da noch dranbleiben. Da hatte sie eine Frage und die berührte sie. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man jemanden berührt mit einer Frage, mit einem Kommentar. Und wenn eine Sache übrig bleibt, reicht völlig.
Und das ist Funkenflug. Das ist eine Sache, die einen berührt und es stößt wieder irgendwas an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt sogar noch, nachdem wir den dritten Anlauf jetzt machen, aber den
haben
wir jetzt.
Gut.
Vera F. Birkenbiel, ja, die liebe ich ja auch. Also von daher, also ich glaube, es sind so viele Funken geflogen. Ich hoffe, dass euch das berührt hat und bin ganz gespannt auf die Resonanz und freue mich, wenn wir uns dann nochmal persönlich treffen, Frau Richter.
Okay, Frau List.
Ja?
Ich bedanke mich auch.
Alles klar. Ich sage einen schönen, was haben wir denn heute? Mittwoch noch.
Ja. Ich bedanke mich auch im Namen des Teams und meiner Vorstandsfrauen.
Sehr gerne. Ich freue mich dann mal auf ein persönliches Kennenlernen.
Ja, das war ja eine gute Chance, mal Leute sich zu öffnen und zu gucken, wie geht die. Aber es ist so ein Inneneinblick gewesen, haben Sie ja auch gesagt. Ne?
Ja, finde ich sehr schön. Vielen Dank dafür.
Ja, tschüss.
Bis bald. Tschüss. Free Audio.